Ich möchte zu Beginn noch einmal einen großen Überblick geben über das, was wir besprochen haben. Wir sind ja wie so ein Känguru in Australien durch die Wüste, Wildnis hüpft, durch den Römerbrief gehüpft. Und jetzt hüpfen wir durch die letzten vier, fünf Kapitel des Römerbriefes. Das sind bei meinem Teil 118 Verse. Üblicherweise brauche ich für eine Bibelstunde 2 Verse im Durchschnitt, die ist 1,5 Stunden lang, das wären also 59 Bibelstunden. Und das ist ein gutes Jahr, wo wir mit beschäftigt sind. Also jetzt machen wir einen Zeitraffer von einem Jahr in dieser Stunde. Und ich kann euch versichern, es lohnt sich. Und wir werden auch etwas davon mitnehmen können, auch wenn das Kängurusprünge sind geistlicherweise, die wir machen, weil auf jedem Sprung kannst du was mitnehmen, in deinen Beutel stecken und dann mit nach Hause tragen. Ja, die drei großen Hauptabschnitte des Römerbriefes hießen ja Kapitel 1 bis 8, die Heilslehre, wir haben es gestern schon hier gesehen, auch auf der Folie, Kapitel 9 bis 11, die Heilsgeschichte und im Kapitel 12 bis 16, das Heilshandeln. Wie unser Bruder Reinhold gerade gebetet hat, ist das ein ganz wichtiger Teil auch innerhalb des Heilsplans Gottes für uns persönlich. Im Kapitel 12, im Vers 1, man könnte jetzt diesen letzten Teil ja auch überschreiben und könnte sagen, der Wandel als Folge erwiesener Gnade. Nicht der Wandel als Zweck, damit ich Gnade bekomme, sondern der Wandel als Folge erwiesener Gnade. Das ist ganz entscheidend. Warum wandle ich so? Weil ich von ihm schon alles habe. Und im Vers 1 des 12. Kapitels, damit fängt ja mein Abschnitt an, da sagt Paulus gleich am Anfang, daher. Warum sagt er denn daher als erstes, nachdem er diese großen Heilsgeschichten in Linien gezeichnet hat, sagt er daher. Warum? Wir haben es gehört, die ersten drei Kapitel bis Kapitel 3, Vers 20, weil alle Verfehler sind, alle sind Sünder, keiner ist gerecht. Dann im nächsten Abschnitt, Kapitel 3, 21 bis 5, 21, Rechtfertigung ist deshalb nur in der Treue Jesu möglich. Nur in der Treue Jesu sind wir gerechtfertigt, weil alle Verfehler sind. Deshalb sage ich euch jetzt noch was, sagt Paulus im Kapitel 12. Oder dritter Abschnitt, Kapitel 6 bis 8. Warum sagt er jetzt daher? Weil Gerechtigkeit Gottes die Grundlage der Heiligung ist. Seine Gerechtigkeit ist Grundlage der Heiligung, nicht meine Gerechtigkeit. Es geht immer um seine Gerechtigkeit, um seine Heiligkeit, um seine Herrlichkeit. Wir sind sozusagen nur Beiwerk. Es geht nicht um unsere Rettung und um deine Rettung. Es geht um die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes und um seine Gerechtigkeit. Daher benehmen wir uns jetzt ordentlich, könnte ich sagen. Und dann Amen und dann wäre die Stunde rum. Aber wir wollen auch noch ein paar Einzelheiten davon wissen. Und vierter Punkt wäre, wenn Paulus hier daher sagt, die Kapitel 9 bis 11, das war ja das Thema von gestern, die Rettung gesamt Israels durch Gericht zum Ziel. Auch das ist ganz entscheidend. Warum? Wir haben gehört, der Erstling ist Garantie für die Masse. Also die Leibesgemeinde für Israel, Israel für die Nationen, das ist Heilsgeschichte. Das ist Heilsgeschichte Gottes. Das heißt also, daher wandeln wir jetzt auch vernünftig und ordentlich, wie wir das ja gleich behandeln wollen, weil Gott auch uns benutzt als Erstlinge, um zu vollenden hinein in das ganze All. Deshalb haben wir eine große Verantwortung. Und fünfter Punkt, und damit will ich jetzt beginnen, ist der Wandel als Folge erwiesener Gnade, wie ich es schon eben nannte, weil wir dadurch unsere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, weil wir damit Gott bestätigen, weil wir ein Zeugnis für ihn sind, weil wir ein Segen für ihn sind. Eulogetos, wir haben es auch besprochen in diesen Tagen. Unser Wandel ist ein lebendes Zeugnis für diesen Gott. Viele Worte sind da überhaupt nicht nötig und du kannst Menschen oft mit Worten überhaupt nicht überzeugen, sondern nur mit dem Handeln. Und deshalb ist das so wichtig und steht nicht umsonst am Ende des Römerbriefes, nicht umsonst am Ende auch unseres Themas heute. Also daher, Kapitel 12, Vers 1, der erste Kängurusprung, spreche ich euch zu, Brüder, durch die Mitgefühle Gottes eure Leiber darzustellen als lebendes, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und jetzt sagt er noch, was das ist. Was euer wortgemäßer Gottesdienst ist. In den meisten Bibeln steht vernünftig. Ist auch nicht schlecht. Aber wortgemäß ist besser. Es geht um ein lebendes Opfer. Im alten Bund gab es getötete Opfer. Im neuen Bund geht es um ein lebendes Opfer. Das lebende Opfer auf einem wortgemäßen Grund. Das ist ganz entscheidend. Das wackelt, ich muss mal festschrauben. So, wortgemäß, das heißt, wortgemäßer Gottesdienst, das ist nicht, dass ich jeden Sonntag früh in die Kirche gehe oder in die Gemeinde gehe oder zu einer Gemeinschaft oder Versammlung, wie du das nennen willst. Das ist zu wenig. Wortgemäßer Gottesdienst hängt nicht am Gottesdienst des Sonntagsmorgens, sondern das betrifft mein ganzes irdisches Leben. Alles, was mein Leben ausmacht, ist dieser wortgemäßer Gottesdienst als lebendes Opfer für diesen Gott im Gegensatz zu den toten Opfern des alten Bundes. Und deshalb müssen wir auf dem Wortgrund stehen. Nur wenn wir auf dem Wortgrund stehen, dann besteht auch die Möglichkeit, dass wir den Geist der Sache erkennen. Das war das Große bei Christus, bei Paulus, bei allen Glaubensmännern. Sie haben das Wesenhafte erkannt. Es ging um das Wesenhafte der Sache und nicht um einzelne Punkte. Wir raufen uns ja hier manchmal auch um das eine oder andere. Das gehört dazu. Und ich finde das ganz wichtig. Denn wenn das nicht so wäre, wäre ich wieder bei einer Sekte. Und da komme ich gerade her. Da möchte ich nicht wieder hin. Wir müssen gewisse Differenzen haben, damit wir uns weiterhin anreizen zum Forschen, Brüder. Das gehört dazu. Und das müssen wir ertragen können.
Ja,
das
ist
richtig, ja. Und ein Angesicht das des anderen steht auch schon in den Sprüchen. Ja? Gut, das muss aber ein liebevolles Wetzen sein. Wir haben heute auch schon am Frühstückstisch davon gesprochen und wir werden noch drauf kommen. Gut, also daher, merkt ihr was, daher, das ist eine ganz gewaltige Aussage, was unsere Lebensweise betrifft. Daher, weil schon so viel passiert ist, weil Gott so viel gemacht hat, weil er so großartig in die Heilsgeschichte eingreift. Deswegen, Brüder, lasst uns vernünftig wandeln, einen wortgemäßen Gottesdienst haben nach unserem Wort. Ja, wie funktioniert das? Vers 2, das ist nur jetzt so, dass ich den nächsten Vers nehme, keine Angst, die 118 würden wir sonst nicht schaffen. Seid nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet umgestaltet in die Erneuerung eures Denksinns, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Was denn für ein Wille? Der gute, wohlgefällige und vollendungsgemäße. Also, werdet nicht gleichförmig diesem Äon, sondern werdet umgestaltet. Präsens passiv, das heißt, das macht jemand. Ist das nicht toll? Wir werden umgestaltet, das mache ich nicht selber. Jetzt kannst du dich zurücklehnen und sagen, prima, dann muss ich ja nichts mehr tun. Denkst du, wir werden noch drauf kommen. Sondern das umgestaltet werden hat meinen Anteil, dass ich ihm gestatte, an mir zu arbeiten. Philipper 2, Vers 13, wer es genau wissen will, wir können ja dann im Gespräch darüber reden, was da wirklich steht. Also umgestalten, was ist denn das? Eine Umgestaltung, da gehört das Anziehen des neuen Menschen dazu, das Innewohnen des Wortes, der Blick nach oben und 2. Korinther 3, Vers 18, einer meiner Lieblingstexte, weil er genau das ausdrückt, was da passiert beim Glaubenden, der weiß, was Gott alles gemacht hat, beim Glaubenden, der weiß, dass alles Gnade ist, dass er ihm völlig ausgeliefert ist und jetzt aus dieser Dankbarkeit heraus versucht, wie ein ordentlicher Mensch zu leben. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir schauen wohin? Auf den Christus, auf die Herrlichkeit des Christus, sagt Paulus dort. Und was passiert da? Wir werden verwandelt, sagt er. Und was passiert noch? Wir machen seine Herrlichkeit wie in einem Spiegel sichtbar. Das heißt, wenn ich Jesus angucke, werde ich sozusagen verwandelt und wie ein Spiegel wirke ich und strahle die Herrlichkeit des Christus hinein in meine Familie, in meinen Arbeitsplatz, in meine Nachbarn, in die Geschwister, wo immer ich auftauche, muss etwas von dieser Christusliebe aus mir herausstrahlen. Und wenn es noch ein bisschen aus dem Knoblauch ist, sage ich immer, das ist schon allerhand. Also wir müssen uns dessen bewusst sein. Wir sind ein Spiegel der Herrlichkeit des Christus, sagt Paulus hier im 2. Korinther 3, Vers 18. Und das ist genau das, was auch der Römerbrief uns vermitteln will, dieses Umgestalten und Erneuern des Denksinnes, weil wir auch im Epheserbrief lesen können, zum Beispiel 4, Vers 23, dass dieser Denksinn hinauf jung oder neu gemacht wird. Also es ist ein Denken nach oben gerichtet, ein Denken nach oben, ein Hineingenommensein in dieses Wirken Gottes, und das ist nicht eine Folge äußerlicher Veränderungen, sondern umgedreht. Die geistliche Veränderung ist die Grundlage meiner äußeren Veränderung. Es gibt da diesen Streit zwischen den Philosophen. Der Hegel hat gesagt, das Bewusstsein verändert das Sein. Und dann kam Marx, der Kommunist, und hat gesagt, es ist gerade andersrum, das Sein verändert das Bewusstsein. Also gibt den Leuten Brot und ein kleines Auto, und dann sind das gute Kommunisten. Und Hegel hat gesagt, verändert den Geist des Menschen, dann wird auch sein Äußeres sich ändern. Jetzt kannst du überlegen, was ist biblischer. Meiner Meinung nach ist Hegel biblischer, weil wir lernen, ein verändertes Denken verändert auch den Menschen nach außen. Wenn ich den Menschen im Kopf nicht verändere, dann wird sich auch sein Anzug nicht verändern. Wenn der im Kopf einen dreckigen Anzug hat, dann läuft er auch mit dem dreckigen Anzug draußen rum. Also es nutzt nichts, wenn ich dem einen sauberen Anzug gebe, weil der macht ihn wieder dreckig. Er braucht einen sauberen Anzug im Kopf, weil dann macht er seinen Anzug sauber. Verstehst du? Hier fängt es an, im Geiste. Also der Denksinn wird verändert, neu gemacht nach oben hin. Und dann werden wir auch nach außen hin andere Menschen. Und deswegen hier im Vers am Ende, prüft, was der Wille Gottes ist. Und jetzt, unsere Glaubensväter haben das ausgiebig ausgelegt, das mache ich jetzt nicht, dass was der gute, wohlgefällige und vollendungsgemäße Wille Gottes ist. Aber ich habe eins gemacht. Ich habe mal geguckt, wo diese drei Punkte sich nur im Römerbrief erfüllen, wo nur im Römerbrief zum Ausdruck kommt, was diese drei Formen des Willens Gottes sind. Und ich verrate euch das jetzt, es ist eigentlich schon bekannt. In Römer 12, 21 geht es um den guten Willen Gottes, der das Üble in dem Guten besiegt. Darüber reden wir nachher noch. Oder in Römer 14, Vers 18 geht es darum, was der wohlgefällige Wille ist. Er betrifft nämlich wohlgefällig das Wesentliche, wie ich schon eingangs sagte, das Wesentliche der Sache, den Geist der Sache zu erkennen. Das hat mit dem wohlgefälligen Willen zu tun. Und in Römer 13, 8 und 10, der vollendungsgemäße Wille hat mit der Liebe als Gesamtziel und Wesenheit Gottes zu tun. Das wäre der vollendungsgemäße Wille Gottes. Also diese drei Formen des Willens Gottes kommen auch im Römerbrief deutlich zum Tragen. Ich springe in den bekannten Sprünge in das Kängurus zum nächsten Vers, Römer 12, Vers 14. Da heißt es, segnet, die euch verfolgen, segnet und verfluret nicht. Tja. Was hat Jesus gesagt? Matthäus 5, Bergpredigt. Wer seine Feinde segnet, was ist der? Wer seine Feinde segnet, erweist sich als Sohn des Vaters. Wollen wir Söhne des Vaters sein? Sind wir Söhne des Vaters? Dann sind wir verpflichtet, unsere Feinde zu segnen, auch wenn es schwerfällt. Ich rede von mir. Also, das ist ein Zeichen eines Sohnes Gottes. Petrus sagt in 1. Petrus 3, 9, dass wir zu diesem Segen berufen sind. Die Leibesgemeinde ist berufen worden, zu segnen. Und dazu gehört, und das müssen wir auch noch ausführlich besprechen heute Morgen, dass wir in dem Guten das Üble besiegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Folge des Wandels für die erwiesene Gnade geht. Und dann wird er ganz direkt und persönlich im Vers 15 Römer 12 und sagt, freut euch mit den sich Freuenden. Und wenn sie weinen, dann lauft fort. Nein, weint auch mit den Weinenden. Was heißt denn das? Die Glieder des Leibes des Christus nehmen Anteil an ihren Empfindungen. Sie teilen sich mit. Da weißt du, wenn einer Probleme hat, auch wenn er sich freut, das weißt du, dann wird darüber gesprochen. Dann wird Zuspruch geliefert. Der Zuspruch, den Gott uns liefert, den dürfen wir weitergeben. Also diese Gemeinschaft, das Miteinander freuen und weinen, gehört dazu. Es ist ein Zeichen der Gemeinschaft miteinander, auch vor der unsichtbaren Welt. Wir werden es nachher noch sehen. Vers 16, seid auf dasselbe gegeneinander sinnende, nicht auf hohe, sondern seid mit dem Niedrigen zusammen weggeführte, geistlicherweise nicht besonnen bei euch selber, sondern, 17, niemandem Übles mit Üblen vergelten. Ganz wichtig. Warum denn nicht? Warum vergelten wir das Üble nicht mit dem Üblen? Weil unsere gesamte Schuld in Christus Jesus getilgt worden ist. 1. Johannes 2, Vers 2, sogar die des ganzen Kosmos. Weil nach 1. Korinther 13, 15 die Liebe das Üble nicht zurechnet. Die Liebe, das ist Gott in Person, er rechnet das Üble nicht zu. Jetzt haben wir gestern gelernt, dass die Liebe Gottes in unserem Inneren, im Herzen ausgegossen worden ist. In unserem Inneren ist Gottes Wesensart. Und jetzt heißt es hier, diese Wesensart Gottes, diese Liebe rechnet das Üble nicht zu. Da habe ich manchmal Probleme mit, da muss ich mich anstrengen. Auch wenn ich ein Glied am Leibe des Christus bin, er mir alles schenkt und mich formt, ich muss mich gelegentlich anstrengen, das Üble nicht zuzurechnen. Meine Frau kann das viel besser. Ich muss mich noch ein wenig anstrengen, wir werden das vielleicht noch deutlicher verstehen, wenn die Stunde um ist. Ja, natürlich. Ja. Wenn es, du hast am Frühstück sicher ein paar Beispiele genannt, die gäbe es alle nicht, wenn die Brüder sich ein wenig anstrengen würden. Und ich bin dagegen zu sagen, er macht alles. Natürlich macht er alles, weiß ich schon, aber ich darf Mitarbeiter Gottes sein, sagt Paulus. Was ist denn ein Mitarbeiter? Stellt er an oder schafft er mit? Lässt er die Steine tragen oder packt er mit an? Ich bin einer, der mit anpackt. Aber er trägt die Hauptlast, die Verantwortung. Er lenkt, er führt. Brüder, lasst euch nicht so sehr vom Nichtstun beeinflussen, sondern fragt mal Gott, ob wir was tun dürfen, weil Paulus ist auch aufgestanden, ist predigen gegangen, aber in die falsche Richtung. Und Gott hat gesagt, du gehst nach links und nicht nach rechts. Hätte auf dem Sofa sitzen bleiben können. Hat er nicht gemacht. Er ist aufgestanden. Ich bin auch einer, der aufsteht. Und wenn Gott mich dahin schickt, gehe ich dahin. Schickt er mich dahin, gehe ich dahin. Aber ich muss schon mal anfangen zu laufen. Wenn ich nicht anfange mit Laufen, kann er mich auch nicht lenken. So, Punkt zu dem Thema. Ich möchte weitermachen. Kapitel 12, Vers 18. War von mir erstmal gewohnt, dass ich mich an die Zeit halte und das hätte ich gerne weiter so beibehalten. So, Kapitel 12, Vers 18, kurz, soweit es von euch abhängt, haltet mit allen Menschen Frieden. Da gibt es welche, die uns das gar nicht gestatten, dass wir mit ihnen Frieden halten. Da hast du recht, da muss ich mich nicht anstrengen und hinterherrennen und setzen und machen, dass der mir endlich mit mir Frieden hält. Wenn der Partout das nicht will, der Herr segne ihn, geh woanders hin, lass mich in Ruhe, ich gehe dahin. Wie Abraham, wenn du links gehst, gehe ich rechts. Oder Römer 12, Vers 19. Ihr seid nicht solche, die euch selbst rächen, Geliebte. Gebt dem Zorn Raum. Warum denn? Warum denn nicht selbst? Weil Gott es ist, der urteilt. Weil Gott es ist, der Recht spricht. Weil der Glaubende nach 1. Korinther 6, Vers 7 auch sein Recht verzichten soll, selbst unter Brüdern. Wenn uns einer was schuldet, und er zahlt nicht zurück. Er soll ich jetzt vor die weltlichen Richter treten, sagt Paulus, um mein Recht zu fordern. Welch eine Schande für das Zeugnis, für die unsichtbare Welt einer Leibesgemeinde, die vor weltlichen Richtern streitet. Ist das nicht schlimm? Verzichte doch auf das Erbe. Pfeif auf dieses Geld. Die geistlichen Werte sind viel wichtiger. Was willst du mit dem Geld? Da kommt einer in den Himmel und hat lauter Goldbrocken mit und da sagen die, was ein Idiot, der bringt Pflastersteine mit. Verstehst du? Das, so ist die Lage. Und deshalb ist es wichtig zu erkennen, was uns hier diese Verse sagen wollen. Wenn wir merken, dass all dieses Menschliche, dieses Irdische, ja, dieses Rechthaberische, dieses Vorteilnehmende, alles, was du dir vorstellen kannst, für die Endlosigkeit, ich sage bewusst nicht Ewigkeit, ich möchte mal langsam versuchen, diesen Begriff der Ewigkeit aus unseren Gehirnen zu bringen, der ist unbiblisch. Es ist eine Endlosigkeit, um die es geht, nicht um eine Ewigkeit. Mit der Ewigkeit werden die Leute irregeführt. In der Endlosigkeit haben all diese Dinge überhaupt keinen Wert. Und wann hat die Endlosigkeit angefangen für uns als Leibesglieder? Vorher Abwurf des Kosmos ist immer das beste Argument, da bist du aus allem raus. Da musst du überhaupt nicht mehr weiter argumentieren. Aber wenn du es ganz praktisch und direkt siehst, das dürfen wir auch nicht vergessen, als ich wiedergeboren wurde, begann meine irdische Wirklichkeit und Endlosigkeit als Kleidesglied in sichtbarer Form vor der unsichtbaren Welt. Das ist entscheidend, Epheser 3, Vers 10, weil unser Auftrag ist es, diesen unsichtbaren Mächten und Autoritäten in Gottes Willen zeugnishaft zu präsentieren. Und da gehört mein Wandel dazu. Da kann ich mich nicht drum drücken, um es ganz deutlich zu sagen. So, Vers 21. Das ist der wichtigste Vers in diesem Kapitel, meiner Meinung nach. Es ist der wichtigste Vers, weil er die gewaltige Heilsbotschaft Gottes in einem solchen Ausmaß aufzeigt, dass uns schwindelig werden müsste geistlicherweise, müssten wir uns hinsetzen. Werde nicht vom Üblen besiegt, sondern besiege das Üble in dem Guten. Streich mit durch in deiner Bibel, das ist zu schwach. Da steht in dem Guten. Jetzt müssen wir noch unterscheiden, was ist Übel und was ist Böse. Der Paulus sagt nicht, besiege den Bösen. Was ist denn mit dem passiert? Den Bösen haben wir schon besiegt. In Christus ist das schon erledigt, aber es geht um das Üble. Das Griechische unterscheidet hier die zwei Dinge ganz, ganz genau. Und wenn wir um die üblen Dinge reden, dann sind das nicht Satan und seine Machenschaften, sondern die üblen Dinge, die unter und zwischen den Menschen passieren. Besiege das Üble in dem Guten. Warum denn? Also wichtige Waffen dazu wären, muss ich noch sagen, zum Beispiel das Gebet, die Liebe, das Segnen, haben wir schon drüber gesprochen. Aber warum denn in dem Guten? Wer ist denn der Gute? Jesus hat gesagt, nur einer gut.
Nimm alles gut, aber gerade deine Himmel ist.
Danke. Und Jakobus sagt, von dem Guten kommt auch alles Gute. Jakobus 1, Vers 17. Wie liebe ich diesen Mann, Jakobus, der uns genau das Thema, was Paulus in vier Kapiteln, fünf Kapiteln abhandeln darf, in einem ganzen Brief aufzeigen darf. Also, in dem Guten, das ist er. Wie kann ich denn in dem Guten das Üble besiegen? Haben wir nicht gelernt in diesen Tagen, dass die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unseren Herzen? Ist der Gute nicht in unserem Inneren? In 1. Johannes 4, 16 kannst du auch aufschreiben. Da steht was ganz Wichtiges. Nicht Gott hat Liebe zu uns, steht in unseren Bibeln, das ist viel zu wenig. Er hat die Liebe in uns, steht da, 1. Johannes 4, 16. Er hat die Liebe in uns. Also wie können wir in dem Guten das Üble besiegen, weil der Gute in uns ist. Verstehst du das? Römer 5, Vers 5 ist ja schließlich ausgegossen in unseren Herzen. Er ist in uns. Deshalb können wir auch in uns, in diesem Guten, nicht in mir, ich kann das doch nicht. Ja, doch Heinz recht, ich kann doch nichts machen. Er macht es doch. Ich dürfe also wissen, in ihm, in mir dürfe ich das besiegen, das Üble. In diesem Gott, der Liebe ist. Warum noch? Ich habe es vorhin schon mal genannt, 1. Korinther 13, 5. Weil nämlich diese Liebe das Üble gar nicht zurechnet. Deshalb besiegen wir in ihm das Üble. Und weil die Liebe, Römer 13, 10, kommen wir noch hin, das Üble nicht, dem Nächsten nichts Übles tut. Und 1. Johannes 4, Vers 4, weil der in uns ist, größer ist als der in dem Kosmos ist. Ist euch das bewusst? Ist uns das bewusst? Wenn der in uns größer ist als der in dem Kosmos, kann kein Engel, kein Dämon, kein böser Geist dir irgendetwas anhaben. Über böse Geister und Dämonen reden nur die, die Engeln vertrauen. Wir haben die größte Kraft des ganzen Universums in unserem Inneren. Das ist Gott in Person. Die Liebe in Person. Das ist in unserem Inneren. Deshalb kann ich das Üble in dem Guten besiegen. Jetzt macht Paulus einen besonderen Schlenker. Römer 13. Und bevor er zur Liebe kommt, macht er noch auf etwas aufmerksam, was dem einen oder anderen, ich schließe mich da ein, nicht immer schmeckt. Im Vers 1 heißt es, Römer 13, jede Seele unterordne sich der obrigkeitlichen Autoritäten, denn es ist keine Autorität, wenn nicht von Gott, die bestehenden aber sind von Gott angeordnet worden. Autoritäten, was sind denn Autoritäten, die von Gott angeordnet sind und in unser Leben hineingestellt worden sind? Also zuallererst fällt dir natürlich hier Römer 13 auf, das ist die Regierung, die Behörden, die Beamten dieser Nation, in der wir leben. Und ihr könnt mir glauben, ich bin der Letzte, der gerne auf ein Amt geht. Aber die sind von Gott verordnet. Und ich habe gelernt, ich habe mühsam gelernt, als ich längere Zeit mit dem Arbeitsamt zu tun hatte, die Männer und Frauen, die dort arbeiten, vorher zu segnen, ehe ich da reingegangen bin. Und ich muss euch sagen, das hat geholfen, vor allem mir, mit diesen Menschen umzugehen. Und wir dürfen für die Regierung beten. Ihr wisst das alles. Es ist also nichts Neues. Sich diesen Autoritäten unterzuordnen, bedeutet also, dem Willen Gottes zu entsprechen, weil er hat sich schließlich eingesetzt. Wenn ich also mich gegen eine Autorität auflehne, würde bedeuten, mich gegen Gott aufzulehnen. Und wer will das schon? Also einmal die obrigkeitlichen Autoritäten, ganz klar. Was gibt es noch für Autoritäten? Denken wir an die örtliche Ekklesia, die Leibesgemeinde des Christus in ihrer örtlichen Ausprägung, in der, wie wir auch gestern Abend richtig gesagt haben, nicht alles Leibesglieder sind, völlig klar. Ich habe das klar definiert, was Ekklesia des Leibes ist und Ekklesia des Ortes. In der Ekklesia des Ortes gibt es wirklich Vorrangige oder Älteste oder Aufseher, die Gott über die Herde eingesetzt hat. Das sind unsere Autoritäten, die wir geistlicherweise auch zu respektieren haben. Oder du bist Arbeitnehmer, dann hast du einen Arbeitgeber, der ist dein Chef. Das ist die Autorität, die dir vorgesetzt ist von Gott. Wenn dir das nicht passt, dann mach dich selbstständig und stell ein paar Leute an, damit du weißt, wie Chef sein ist. Wäre eine Möglichkeit. Oder wenn wir an die Ehe denken, die Familie. Christus ist 1. Korinther 11, Vers 3, das Haupt eines gläubigen Mannes. Jeden Mannes. Haben wir eben leise gehört, ja, aus der rechten Fraktion. Er ist das Haupt jeden Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Verstehst du, Autoritäten sind geordnet. Es gibt eine Hauptesordnung Gottes, die können wir nicht ignorieren. Und die Eltern sind die Autoritäten der Kinder, Epheser 6, Vers 1 und 2. Also wir haben also auf dieser menschlichen Linie ganz klare Autoritäten geregelt. Römer 13, 1 ist hier der Schlüssel dazu. Und jetzt gibt es natürlich Ausnahmen, die will ich nicht unterschlagen, weil dann kommt bestimmt einer und sagt aber. Und jetzt sage ich das aber schon mal vorweg. Als in Ägypten der Pharao alle Kinder umbringen wollte, was haben die Hebammen gemacht? Sie haben der Anweisung des Pharao widerstanden. Das war die Rettung von Israel. So. Also wenn der weltliche Herrscher etwas will, was ihm nicht zusteht, dann dürfe ich das verweigern. Gehorcht Gott mehr als den Menschen, haben die Apostel gesagt. Daniel Kapitel 3, drei Männer im Feuerofen, nur als Hinweis. Du kannst machen, was du willst mit uns, haben die gesagt. Wir beten dein Standbild nicht an. Gott kann uns erretten. Und wenn er uns nicht rettet, wir machen das trotzdem nicht. Verstehst du? Das ist die Demonstration des Gotteswillens im Menschen hier auf der Erde. Oder denk an die Apostel, Apostelgeschichte 4, 5. Ihr sollt nicht mehr im Namen Jesu predigen. Was haben sie gemacht? Voll Freude gingen sie fort und haben noch mehr gepredigt. Das ist unsere Aufgabe. Oder Jakobus 4, Vers 7. Dem Gott dieses Äons dürfen wir auch widerstehen. Also es gibt Autoritäten, die sich anmaßen, mehr zu verlangen, als ihnen zusteht. Dann kannst du dich auf den Willen Gottes berufen und ihnen widerstehen. Aber jetzt kommt gleich die Warnung in Vers 2. Wer sich daher dieser Autorität, wie wir sie eben besprochen haben, widersetzt, hat der Anordnung Gottes widerstanden. Die aber widerstanden haben, werden sich selbst ein Urteil holen. Sich selbst ein Urteil holen, was heißt denn das? Von wem kriege ich denn ein Urteil? Von wem hole ich mir ein Urteil, wenn ich Autoritäten missachte? alle, die ich aufgezählt habe. Zunächst mal das Urteil von der jeweiligen Autorität. Wenn ich silberne Löffel klaue, muss ich ins Gefängnis. Punkt. Es gibt da heute wahrscheinlich kein Gefängnis mehr für, aber nur um den Gedanken zu verstehen. Also wenn ich Gesetze verletze, der Autorität, unter der ich lebe, muss ich mit dem Urteil dieser Autorität rechnen. Wenn ich meine Eltern missachte, werde ich auch das Urteil dieser Autorität erfahren. Oder wenn wir an Gott selber denken, Römer 1, Vers 18, das Urteil Gottes, seinen gegenwärtigen Zorn, der gegenwärtige Zorn Gottes ist ein Urteil für alle, die seine Autorität jetzt, hier und heute in ihrem Leben missachten. Und ich möchte die Leibesglieder nicht so sehr ausschließen bei all diesen Gedanken, denn Paulus schreibt schließlich an die Geliebten in Rom. Und da waren die alle dabei. Und sonst hätte er zwei Briefe schreiben müssen, an die, die auf dem Weg sind zum Glauben und an die, die schon glauben oder was weiß ich. Das kannst du nicht so klar trennen. Ich jedenfalls kann das nicht. So, also, was gibt es noch für ein Urteil? Das ganz eigene Urteil. Jesus hat mal gesagt, so wie ihr urteilt, wird euch geurteilt werden. Das ist eine Grundlinie der Schrift, auch wenn das bei Matthäus steht und in der Bergpredigt. Das hat auch uns was zu sagen, weil Gott hat diese Grundlinie nie verlassen, weil Paulus spricht auch davon. Es steht auch für Leibesglieder nicht an, Römer, irgendwo fällt es mir eben nicht ein, wer bist du, der den Haus nicht eines anderen richtet, ich glaube 14. Ja. Und da ganz genau dasselbe Gedanke, den auch Jesus geäußert hat. Wenn ich andere richte, auch meinen Bruder, meine Schwester, muss ich mit demselben Maßstab des Richtens, des Beurteilens, klingt besser, von Gott auch an mir rechnen. Das heißt, er schickt mich auf Erziehungswege, die mir unter Umständen überhaupt nicht gefallen, um mir zu zeigen, wie das ist, wenn man über andere urteilt, gegen den Willen Gottes. So, und da hat Paulus also recht. Wir werden uns selbst ein Urteil holen. Ganz einfach, steht da, Punkt. Ja, Vers 8, der nächste Känguru-Sprung. Seid niemandem irgendetwas schuldig. Prima, ne? Wir dürfen eine Schuld haben, eine einzige. Seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Wer den Andersartigen liebt, hat das Gesetz vervollständigt. Die Liebe vervollständigt das Gesetz. Was haben wir mit dem Gesetz zu tun? Gesetz vom Sinai ist erledigt. Gesetz der Sünden und des Todes ist erledigt. Gesetz bei Paulus, studiere es aufmerksam. Wenn Paulus von Gesetz spricht, im Nahzusammenhang, kann das eines dieser Gesetze sein. Aber Paulus spricht auch, wenn er von Gesetz spricht, von allen Aussprüchen Gottes. Alle Aussprüche Gottes aller Zeiten sind Gesetz für uns. Also, wer diesem Gesetz widerspricht. Wer nicht die Liebe verwendet, wie es hier heißt, und wird schuldig, der wird auch nicht dieses Gesetz vervollständigen. Und der das Gesetz, Vers 10, ist das dann vervollständigt, hat dieser Christus. Die Liebe wirkt dem Nächsten nichts Übles, denn die Liebe ist die Vervollständigung des Gesetzes. Das wirkt er hier zusammen. Also, was heißt denn das? Wenn ich ein Haus baue und hör auf, wenn das Richtfest ist und der nächste Winter kommt, ist die ganze Hütte voll Schnee, weil da fehlen noch die Dachziegel. Verstehst du, das Haus ist nicht vollständig. Die Liebe vervollständigt alle Aussprüche Gottes, so müsste man das übersetzen. Die Liebe Gottes vervollständigt alle Aussprüche Gottes. Also, alles, was mir Gott sagt, darf ich in mein Leben hineinnehmen, darf es leben, natürlich unter seiner Leitung und Führung. Und dann kriege ich das Dach auf mein wesenhaftes, göttliches Leben hier auf dieser Erde schon. Dann kann ich sozusagen in dieser Liebe Gottes mein Lebenswesen, mein Lebenslauf, mein irdisches Leben vervollständigen durch und mit dieser Liebe, weil sie sozusagen eben das Dach ist dafür, damit das Haus fertig ist. Also die Liebe wirkt dem Nächsten nichts Übles. Sie ist die Vervollständigung aller Aussprüche Gottes. Ganz, ganz wichtig. Und deshalb siegen wir, wir haben es ja schon Kapitel 12 besprochen, das Üble in dem Guten. So, ich komme zum Kapitel 14. Vers 8. In der Einleitung haben wir schon etwas davon gehört. Denn, nach allem, was bisher besprochen ist, wenn uns das Schlimmste passieren sollte, ich rede jetzt frei und menschlich, wenn all unser Bemühen in Christus fehlgeschlagen ist, mich die Obrigkeit vielleicht sogar erhängt, weil ich Christ bin, oder meine Familie mich verlässt, weil ich Jesus mehr lieb als Vater und Mutter, oder was immer dir und mir passieren mag, denn egal was da passieren mag, ob wir leben, leben wir dem Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir dem Herrn. Daher, wenn wir nun leben und wenn wir sterben, wir sind des Herrn. Ist das so gewaltig? Wir leben dem Herrn. Warum denn? Ja, er hat uns doch lebend gemacht, wie in Christus. Als wir nicht in Christus waren, waren wir doch Erstorbene, wegen mir auch Tote, wenn dir das besser gefällt. Weil du weißt ja, die Toten laufen rum, dann können die gar nicht so tot sein. Also, wir waren Tote, Erstorbene in Christus, bevor er uns zum Leben erweckt hat, geistlicherweise. Also wir leben dem Herrn seitdem. Und wenn es dir heißt, und wenn wir sterben, dann sind wir auch des Herrn. Was ist denn Sterben? Sterben ist doch nur ein Daseinswechsel. Sterben ist ein Durchgang. Sterben ist ein Übergang. Im Hebräischen heißt in dem Staub gehen, Afar. Afar ist homonym mit Durchgang. Ein Durchgang ins Licht. Und der Hiob kann sogar sagen, an dem Durchgang steht mein Herr und begrüßt mich, wenn du das im Hebräischen beim Hiob genau liest. Er steht auf dem Staub, mein Erlöser. Ja, weil ich, wenn ich durch die Tür gehe, da wartet er schon auf mich und begrüßt mich. Also egal, ob ich hier lebe oder ob ich dort lebe, ich gehöre dem Herrn. Alle Zeit, immer, überall. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ist uns das bewusst? Egal was passiert, wenn du in China gelebt hättest, vor 30 Jahren oder wann, und die Polizei wäre gekommen und hätte gesagt, was, ihr studiert hier Bibel, ihr werdet erschossen, dann hättest du Halleluja rufen können und sagen, danke, dann sind wir gleich beim Herrn. Verstehst du, diese Einstellung brauchen wir, diesen Glauben, diese Gewissheit, dass das so ist. Wenn das so ist, dann kannst du ganz ruhig durch diese Welt gehen. Weil du weißt, das ist nur eine kurze Zeit der Zubereitung. Denn wenn ich durch die Tür gehe, durch den Durchgang, dann bin ich beim Herrn, dann lebe ich weiter, und zwar nicht nach unten, nach oben. Ja, und dann sagt er aber noch etwas, wenn es um das Sterben geht, wir sterben dem Herrn, wir wollen das nicht nur so global betrachten, sondern ich sehe hier ein dreifaches Sterben, wenn es um das Sterben geht, wir sterben dem Herrn. Das erste Mal sind wir gestorben auf Golgatha mit Christus. Alle, ausnahmslos, sind mit ihm gestorben. Paulus kann sagen, ich sterbe täglich. In meinem täglichen Leben ist ein Sterbeprozess integriert, der mir zunehmend mich löst von dem Irdischen und hineinträgt in das Geistliche. Das ist ein Sterbeprozess, der uns täglich begleiten darf. Und der dritte Sterbeprozess, von dem sprach ich eben in Verbindung mit Hiob, wenn wir hineintreten ins Licht, wenn wir durch die Lichtschranke hindurchgehen, ich betrachte das wie ein Sperrfeuer, dann wird der letzte Rest von dem, was uns an dieses irdische binden mag, beseitigt. Dann sind wir unbezichtigbar, unbeschuldbar und werden neben den Thron Gottes gestellt. Also diese drei Sterbensprozesse, um die geht es. Einer ist schon passiert, der andere passiert täglich, der dritte kommt noch. Also bei all diesem sind wir des Herrn. Warum denn noch? Ich möchte noch ein paar Bibeltexte dazu nennen, die hier und da vielleicht sich der ein oder andere notieren will. Warum sind wir des Herrn? Das hat schon Jesus gebetet in Johannes 17. Macht es doch nicht so klein, Brüder. Johannes 17 ist ganz groß. Was hat er gesagt? Ich habe ihnen, den Lernenden, den Jüngern, was hat er ihnen gegeben? Die gleiche Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, die ich bei dir hatte, bevor die Äonen waren. Brüder, ist euch das bewusst? Die Jünger, die Lernenden haben Gottes Herrlichkeit. Und ich bin einer, der sie hinwegnehmen will. Ich wäre der Letzte. Warum ist das noch so wichtig? Warum sind wir des Herrn? Kolosser 3, Vers 3. Weil unser Leben zusammen mit dem Christus verborgen ist in Gott. Und das ist Tatsache. Oder warum ist das noch so wichtig? Warum sind wir des Herrn? Weil wir ihm gehören, 1. Korinther 3, Vers 23. Weil wir für einen besonders hohen Preis erkauft worden sind, 1. Korinther 6, 20. Weil die Leibesgemeinde, 1. Thessalonicher 5, Vers 10, zusammen mit ihm lebt. Schreib es hin in deine Bibel, dort steht es so. Zusammen mit ihm lebt. Weil wir, Kolosser 1, Vers 13, zusammen mit ihm Versetzte sind. Alles Tatsachen, die uns die Schrift mitteilt. Alles Tatsachen, die ich glaubensvoll annehmen darf und in dieser Gewissheit darf ich leben. Deshalb lebe ich immer dem Herrn, sterbe ich dem Herrn, egal wo ich bin, ich gehöre ihm, bin ein Teil von ihm. Was soll uns denn da passieren? Gar nichts kann dir passieren. Du kannst ein vortreffliches Zeugnis dieser Gewissheit sein für die ganze unsichtbare Welt. Römer 14, 9, denn dazu starb Christus, dass wir sowohl als Erstorbene, nicht als Tote, als Erstorbene, als auch als Lebende von ihm beherrscht werden. Er beherrscht uns als Lebende und Erstorbene. Haben wir eigentlich schon besprochen. Jetzt regiert die Gnade in der Sohn Jesus Christus, Titus 2, Vers 11. Er beherrscht alle. Und wenn er die Erstorbenen auch beherrscht, dann können wir das auch ganz direkt sehen. Warum denn? Der Tod war der Erste, der gefallen ist. Haben wir alles schon besprochen, ist uns bekannt. Wolfgang Gassel hat es auch aufgezeichnet in seinen Heften. Dann wurde die Macht des Todes dem Teufel übergeben. Und in Offenbarung lesen wir dann 1, Vers 18, dass der Herr, nachdem er lebend geworden ist, ihm diese Macht abgenommen hat. Jetzt hat Christus die Schlüssel des Todes und des Hades. Er entscheidet, wer hineingeht und herauskommt. Ihm leben sie alle, Lukas 20, 38. Es gibt keine Toten. Ist uns das bewusst? Es gibt keine Toten, wenn du unter Tod Nicht-Existenz verstehst. Gibt es keine Toten. Ihm leben sie alle. Deswegen bin ich auch dafür, mal ein anderes Wort zu verwenden, damit die Leute wach werden. Wir immer diese theologischen Standardbegriffe benutzen und wir das weitermachen und wieder besseres Wissen. Machen wir uns mitschuldig an den Irrlehren der Kirchen der vergangenen Jahrhunderte. Ist euch das klar? Wir brauchen neue Begriffe. Und ich bin ja dankbar, dass auch unser Fritz Henning Bader den Mut hat, mal ganz extrem Neues zu formulieren. Auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin. Ist doch das in aller Deutlichkeit. Weil auch mit mir nicht alle einverstanden bin. Ich bin dankbar dafür, weil nur so kann ich dazulernen. Also, sowas brauchen wir, wenn wir diesen ewigen, ich muss mich mäßigen, dieses traditionelle Denken und Reden auch in unsere Sprache weiter übernehmen, werden die uns zuhören, nicht merken, dass sich vieles geändert hat und dass die Religionen und Kirchen der vergangenen Jahrhunderte die Glaubenden irreführen, auf einen völlig falschen Weg gebracht haben. Denkt nur an die Begriffe äonisch und anderes. Also, deshalb ist es so wichtig, dass wir sagen, er ist auch für die Erstorbenen der Lebende. Und die Erstorbenen leben ihm im Grunde auch, weil er hat doch die Macht, den rein und rauszuholen, wann er will. Und selbst der das noch nicht glauben kann, er muss dort, wo er ist, ein Zeugnis bekommen. Ein Zeugnis in seinem Gerichtsraum, in dem er sich befindet, um zu erkennen, dass dieser Lebende, der Christus, auch für ihn der Lebende ist, auch wenn er noch nicht glauben kann. Demnach, wieder eine Schlussfolgerung, Vers 19, Kapitel 14, Vers 19. Demnach verfolgen wir das des Friedens und das der Erbauung untereinander. Ja, daher sind wir so bemüht, Frieden zu halten. Daher bemühen wir uns auch nicht nur mit Außenstehenden, sondern auch vor allem innerhalb der Leibesgemeinde, Frieden miteinander zu halten. Das ist die Voraussetzung, um mit dem Herrn zusammen zu sein, weil er ist auch der Frieden in Person. Ganz deutlich und wichtig, dass wir das erkennen. Und der Frieden ist eine Gesinnung des Geistes, sagt uns Paulus, Römer 8, Vers 6. Jesus sagt in seiner Bergpredigt, Matthäus 5, 9, dass es ein Kennzeichen der Söhne Gottes ist. Frieden halten, ein Kennzeichen der Söhne Gottes. In Psalm 34, Vers 15 lesen wir, dass dieser Frieden eine Grundlinie des göttlichen Denkens und Handelns ist. Und da Gott gestern, heute und morgen dasselbe ist, in Christus auch, gilt auch die alttestamentliche Grundlinie des Wortes, des Friedens für das Neue Testament und für alle Zeiten. Nicht für alle Ewigkeiten, weil die gehen zu Ende. Für alle Zeiten, für die Endlosigkeit in der Gegenwart, in Gott. Und wenn wir das wissen, dann haben wir hier ein ganz gewaltiges Aufgabenfeld für unser Leben. Nicht in krampfhaften Ringen um gute Taten, versteht das nicht falsch. Und auch mein Bruder Heinz hat ja recht. Ich will ja auch nicht was machen aus eigener Regie, sondern mir geht es nur darum, uns bewusst zu machen, dass wir auch Verantwortung tragen innerhalb des Gotteshandelns für uns. Du kannst die Verantwortung nicht abschieben auf Gott und Christus. Die dürfst du schon selber tragen. Und im Kapitel 15, das wäre dann der nächste Sprung dieses Kängurus geistlicherweise im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 5, da geht es dann weiter, ein Gebetswunsch des Paulus, der sagt, der Gott des Ausharrens und des Zuspruchs aber gebe euch auf dasselbe zu sinnen untereinander. Und wie? Jesus Christus gemäß. Jetzt gibt es Brüder, die sagen, das bedeutet, es gibt noch drei, vier andere Texte, dass wir hier auf dieser Erde bis zur Entrückung alle einer Meinung sein müssen, in allen Glaubensfragen. Das glaube ich nicht. Auf dasselbe zu sinnen, hier musst du mal den Zusammenhang beachten. Gott gebe euch auf dasselbe zu sinnen, Christus gemäß. Was ist denn das? Das heißt doch nicht Übereinstimmung in allen Lehrfragen, sondern hier geht es um eine Lebenshaltung, um die Sicht des Wesentlichen, um den Christus. Er ist das Zentrum unseres Glaubens, unseres Daseins, unserer ganzen Existenz. Es geht, wenn du Vers 6 noch dazu liest, wird es ja auch deutlich, auf dass wir einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen. Das ist doch das Ziel. Es geht also darum, auf dasselbe zu sinnen, wie es Petrus ausdrückt, das gleiche Ziel zu haben. Die Vollendigung ist das, nennt Petrus für ihn. Also ein geistiges Ziel, die Verherrlichung des Christus, wegen mir auch den ganzen Heilsplan Gottes deutlich zu formulieren, nicht nur mit Worten, sondern auch in meinem Leben. Und der Heinrich Langenberger hat das sehr schön zusammengefasst. Ich möchte mal zitieren, was er sagt zu diesem Thema. Diese Einheit des Geistes besteht nicht in der konfessionellen Übereinstimmung des Buchstabens, sondern in der einmütigen Verherrlichung des Gottes und Vaters unseres Herrn Jesus Christus. Das ist die Einheit des Glaubens. Das ist die Einheit, auf dasselbe zu sinnen. Das ist der eine Glaube. Glaube heißt doch Treue. Ich muss da nicht die gleichen Worte glauben wie mein Bruder, wenn wir in gewissen Lehrfragen Unterschiede haben. Aber ich bin in der gleichen Treue dem Herrn gegenüber. Wir sind ihm treu, auch wenn wir manches unterschiedlich sehen. Und wenn ich meinen Bruder Reinhold angucke, mit dem dürfe ich jetzt schon 14 Jahre nebeneinander jeden Mittwoch am Tisch sitzen und Bibelstunde machen. Auch wenn wir nicht in allem übereinstimmen, aber es ist doch eine herrliche Bibelstunde. Da kannst du dir die Finger nachlecken nach sowas. Mir hat kürzlich eine Schwester gesagt, die bei so einer Bibelstunde dabei war, das war ein 5-Sterne-Menü, sonst kriege ich immer nur Hundefutter, Dosenfutter hat sie gesagt. Dosenfutter hat sie gesagt, nicht Hundefutter. Also, verstehen wir, das können Köstlichkeiten sein, auch wenn Brüder nicht in allen übereinstimmen. Darum geht es doch gar nicht. Es geht um die große Linie, um das Verherrlichen des Christus. Um ihn geht es, um sonst gar niemanden. Es geht weder um mich noch um dich. Es geht allein um ihn. Und deswegen ist es Christus gemäß, heißt also nicht mir zu gefallen, sondern dem Christus zu gefallen. Was war der? Er war opferbereit. Er hat alles gegeben, um den Willen Gottes zu demonstrieren. Und das ist unsere Aufgabe. Lehrpunkte, vergiss es. Die Lehrpunkte sind das Beiwerk. Das ist das, was uns die ganze Sache etwas interessanter macht. Im Miteinander fechten, das muss so sein. Das erwarte ich sogar. Ich komme da nicht zum prophetischen Arbeitskreis, damit sie alle nicken. Dann kann ich zu Hause bleiben, kann ich auch alleine nicken. Sondern hier müssen wir auch mal eine andere Meinung hören dürfen. Das gehört dazu. Ich muss das manchmal etwas plastisch machen, ihr verzeiht mir. Römer 15, Vers 7, einer der letzten Sprünge des geistlichen Kängurus.
Du hast genug Zeit, das ist 15 Minuten noch.
Naja, es kann auch sein, ich brauche nur noch 10, ich bin halt ja. So. Ne? Ich möchte, dass wir noch etwas Gespräch haben darüber. Ja. Also Römer 15, 7, darum nehmt einander an. Prima, ja wie denn? So wie auch der Christus euch angenommen hat, damit es euch gut geht, zur Herrlichkeit Gottes, darum geht es. Wenn wir zwei im Hauskreis sitzen, geht es um die Herrlichkeit Gottes, da geht es nicht darum, wer von uns zwei recht hat. Das ist doch kleinkariert sowas. Es geht darum, Gott zu verherrlichen. Und was können wir voneinander lernen, wenn wir aufmerksam zuhören? Jeder auf den anderen, war auch das Thema am Frühstückstisch. Wie viel Streit gibt es unter den Brüdern, weil sie an ihren Lehrpunkten festhalten und nicht bereit sind, mal was dazuzulernen. Aber das ist noch viel schlimmer, das erwarte ich ja noch gar nicht. Ich würde lediglich erwarten, dass sie gestatten, dass auch der andere mal seine Meinung sagen darf. Mehr erwarte ich gar nicht. Das ist das Allereinzige, was ich erwarte. Aber es gibt auch in unserer Region Orte, an denen du nicht sagen darfst, was der Herr dir geschenkt hat aus dem Wort. Es wird ja dort untersagt. Und das ist das Üble. Darum geht es. Wir müssen die Möglichkeit haben, das zu sagen. Nehmt einander an, wie auch der Christus euch angenommen hat. Und hier ist für mich ein ganz großes Beispiel der Philemon-Brief. Der Philemon-Brief, überlegt mir das. Da ist ein Sklave entlaufen von Philemon. Philemon heißt ja der Liebende. Der Liebende. Der Onesimus, der Nichtsnutzige, Paulus, der Geringe, Christusdarsteller, Timotheus, der Heilige Geist. Also ein Sklave kommt ins Gefängnis zu Jesus. Der kommt dort zum Glauben. Und jetzt geht Jesus zu Philemon, schreibt in dem Brief und sagt, diesen Nichtsnutz, nimm ihn auf wie mich. Jesus sagt zum Vater, nimm diese Nichtsnutze, ich mach's so, ich gehöre dazu. Nimm diese Nichtsnutze auf wie mich. Und jetzt stellen wir uns hin und sagen, der Bruder ist mir suspekt oder was auch immer. Nein, nehmt einander an oder auf, so wie Christus euch aufgenommen hat. Philemon als Demonstrativbeispiel für diese göttliche Einstellung der Leibesgemeinde hier auf Erden. Ich mache den letzten Sprung. Römer 16, Vers 27. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm ist die Herrlichkeit. Hinein in die Äonen der Äonen. Amen. Hat Paulus gesagt. Ich mache ein Stück weiter. Gut. Dem allein weisen Gott, ganz wichtig. Epheser 3, Vers 10 werden wir aufgefordert, die vielbundige Weisheit Gottes den unsichtbaren Mächten kundzutun. Warum ist denn die Weisheit Gottes vielbundig? Warum ist denn der allein Weise mit einer vielbundigen Weisheit ausgestattet? Ihr habt alle schon einen Regenbogen gesehen. Wenn es regnet und die Sonne scheint rein, dann gibt es viele, viele Farben. Dann siehst du, das weiße Licht wird in den Tropfen des Regens gebrochen und wird vielbundig. Und genau das hat Gott gemacht. Auf Golgatha ist er nach 2. Korinther 5, Vers 21 in Christus gewesen und gebrochen worden. Die vielbundige Weisheit, die Gottesliebe, das helle Licht wurde in vielbundiger Weisheit gesehen. Wie viel schlaue Cherube gibt's denn da in der unsichtbaren Welt? Wie viele Autoritäten, wie viele Mächte, die versucht haben, den Gotteswillen zu durchbrechen und die dann gemerkt haben, als Christus auf Golgatha gestorben war, diesem Fluchholz, jetzt haben wir das Wichtigste verpasst. Er hat sie entwaffnet, er hat sie bloßgestellt, er hat sie entkleidet, sagt Paulus uns. Das war die vielbundige Weisheit Gottes, die auf Golgatha strahlt in diesem gebrochenen Licht. Und jetzt dürfen wir als Leibesgemeinde diese vielbundige Weisheit Gottes diesen unsichtbaren Menschen immer wieder kundtun. Wenn ich so ein Cherub wäre und müsste sehen, dass ich auf Golgatha total versagt habe, dass ich dort ausgezogen worden bin. Und jetzt gibt es Leute auf dieser Erde, Menschen wie du und ich, die jetzt das glauben, obwohl sie es nie gesehen haben. Und mir jeden Tag demonstrieren, wie ich nackig durch die unsichtbare Welt renne als Bloßgestellter. Das muss fürchterlich sein. Das ist unsere Aufgabe, diesen unsichtbaren Mächten täglich ein Zeugnis von dieser Gottesherrlichkeit zu geben, die in ihrer Vielbundigkeit auf Golgatha gebrochen worden ist und deutlich wurde. Judas kann sagen, Vers 25, die Herrlichkeit Gottes war vor den Äonen. Wichtig. Und sie wird auch nach den Äonen sein. Und deswegen ist es wichtig, Brüder, streicht die Ewigkeit aus eurem Gedanken, weil sie führt irre. Vor der Ewigkeit war Gott schon herrlich. Und nach der Ewigkeit wird das auch sein. Welch ein Unsinn, von Ewigkeit zu reden. Siehe hinein in die Äonen der Äonen, sagt uns das Wort. Nämlich bis zu der Stelle. Und das ist der letzte Bibelvers für heute, 1. Korinther 15, 28, für meine Stunde, Entschuldigung. Gott wird allen alles sein. Das ist das Ziel. Ich fasse zusammen. Die letzten Kapitel des Römerbriefes sind von äußerster Bedeutung für jeden Einzelnen, der zum Leib des Christus gehört. Wir werden ja vor Augen, oder uns wird vor Augen geführt, dass wir lebende Opfer sind, die einen wortgemäßen Gottesdienst ausführen, hier auf dieser Erde, dass wir bestimmt sind, alles zu segnen, was uns begegnet, auch das, was uns nicht gefällt, dass wir miteinander mitfühlen, im Lachen und Weinen, auch geistlicher Weise, dass wir alles Üble in dem Guten besiegen, dass wir alle Autoritäten achten, dass wir des Herrn sind, egal was mit uns passiert, und dass wir immer auf dasselbe sinnen, nämlich seine Herrlichkeit, seine Größe. Und dazu schenke der Herr uns Gnade. Amen.